Dreierkette-V, wir haben Fußball-Talk, ist wieder da. Dreierkette-V, wir haben.
Dreierkette VBH Folge 109 oder auch Folge 2 in Staffel 4. Ein Hoch auf alle, die da noch mitzählen können. Brian lacht und freut sich schon. Auch Hannes ist hier in der Leitung. Ich sehe beide per Zoom zugeschalten. Und wir begrüßen euch alle herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast. Und dementsprechend begrüße ich euch auch die zwei Herren, die mit mir hier in der Leitung sind. Grüß dich, Brian. Ich muss noch ein kleines Dankeschön an dich ausrichten. Weil ich heute Morgen im Fitnessstudio war und irgendwie wusste ich nicht, was ich für eine Musik hören soll. Und ich war auch gar nicht so gut gelaunt. Und dann bin ich irgendwann auf dem YZ-Album gelandet, Sonne in Conne. Und meine Laune ist exorbitant gestiegen. Also danke dafür. Hat mir mein Sonntagvormittag versüßt.
Danke. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Das ist natürlich schön zu hören, wenn das die Stimmung hebt. Weil, das ist soll es ja auch. So ist ja auch das ist ja das Ziel.
Es ist eigentlich wirklich Konstanz für die Ohren für mich. Also ich habe mich direkt irgendwie zurückversetzt an den Bodensee in die Defne. Und also muss ich sagen, Chateau, vielen Dank dafür.
Chateau, danke. Ja, interessant, super, schön. Freue ich mich. Ach so, Entschuldigung. Ich habe schon gedacht, ich darf jetzt reden, aber dann mach du das mal.
Im Normalfall nicht. Ich wollte jetzt zu dem Mann wechseln, der einen fürchterlichen Musikgeschmack hat, weil primär fürchterlich ist, weil ich kein einziges Wort von der Musik verstehe. Hola, ¿cómo estás?
Ja, Jungs, salute auch von mir, ein Hi in die Runde. Und ich kann mich eigentlich nur anschließen zu dem, was du gesagt hast, Walle, weil Sonne in Conne, der beste Track von diesem Album, ist tatsächlich Teil von meiner 21K-Playlist.
Der aber nicht auf dem Album ist.
Der nicht auf dem Album ist, aber ich muss sagen, das hat mich ein bisschen über die 21K gerettet. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in meinem Jahresreview von Spotify ihr ganz oben bei mir sein werdet, weil ich habe das Lied wahrscheinlich in der Vorbereitung so 100 Mal gehört.
Das freut mich.
Was hat's mit den 21
Kilometern? Ja, das habe ich mich auch gefragt gerade.
Mein 21 Kilometer, also die Playlist heißt 21K für meinen Halbmarathon, den ich im Juni gerannt bin. Das heißt, als ich wirklich von allen meinen Kräften verlassen war, waren es der liebe Philipp und unser lieber Brian.
Die Möwe hat gerufen für dich.
Hannes ist ein sehr angenehmer Marathonläufer, weil normalerweise Menschen, die Halbmarathon oder Marathon gelaufen sind, müssen einem das in jeder Stimmt. Möglichkeit unter die Nase reiben. Und Hannes hat das, ich glaube, hier on air noch gar nicht erwähnt. Also auch da nochmal ein Lob an dieser Stelle, Hannes.
Chateau.
Also, da ziehe ich wirklich den. das macht dir Spaß, freut dich, Herr Brian. Gell, das findest du gut.
Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ich finde es irgendwie komisch, aber irgendwie, ich habe es mir angeeignet, siehst du. Ich bin schneller Wörter aneignen.
Ist Chateau nicht auch ein Schloss auf Französisch? Oder
doch, ja, doch.
Ja, okay.
Normalerweise,
das ist ja der Witz.
Das ist der Witz. Normalerweise sagst du ja Chapeau.
aber ich muss das, da muss man wirklich loben, da werden, ich glaube, du hast auch noch keine einzige Instagram-Story über deinen Strava-Account gepostet, oder?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich...
Nur enge Freunde und da ist Brian nicht dabei.
Ich wollte genau den gleichen Witz bringen.
Ich habe das Gefühl, ich bekleckere mich gar nicht so mit Ruhm, was mein Laufpotenzial angeht. Aber als Gegenbeispiel dazu, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, heute war in Berlin die Generalprobe, das nennt sich so, weil es die Generalprobe für den Berliner Marathon ist, und da sind zwei Kollegen von mir gerannt, einer von denen hat 12 Stories hochgeladen, heute, vom Start.
Während des Laufs.
Also er hat während des Laufs Bilder gemacht, aber jetzt hat er nach dem Lauf alle hochgeladen, vom Start, mittendrin, mit seiner Freundin, mit der Medaille, mit Freundin und Medaille, mit seinem Coach, Freundin und Medaille, also... Ich habe, glaube ich, eins hochgeladen und das war's auch. Also wenn ihr mir folgen wollt, liebe Leute, ich bin auf Strava. Ich renne mittlerweile einmal alle 16 Tage, 5 Kilometer. Das war's mit meiner Laufkarriere.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jemanden sehe, der auf Instagram das hochlädt, dann ist der bei mir stumm geschaltet, aber ganz schnell. Das ist ja keine Information, die wertvoll ist. Die ist ja nicht wertvoll. Ganz kurz.
Mich würde es wohl interessieren, wie viele von unseren Freunden uns stumm geschaltet haben, seitdem wir diesen Podcast haben.
Das ist sehr interessante sehr Frage, ja. Ja, was würde Prozentsatz 5% bei mir, sage ich.
Mehr.
Ja. Mehr, würdest du sagen? Echt?
Ja.
Ja gut, mehr. Das ist mal eine gute Frage. Ich hab nämlich auch echt viele mittlerweile stumm geschaltet, deswegen vielleicht doch auch ein bisschen mehr.
Ist auch eine geile Funktion. Kennt ihr das, wenn du, man ist so auf Instagram und es poppt halt eine Story oben auf und du gehst auf die drauf und dann steht so seit 5 Sekunden oder seit 30 Sekunden hochgeladen. die Leute blockiere ich da, beziehungsweise schalte ich immer stumm, weil es aus Scham, weil ich mir denke, shit, die Person sieht jetzt, dass ich nach 30 Sekunden auf ihrer Story war.
Das schaut ist mir viel zu unangenehm. Schaut euch wirklich noch an, wer Storys euch von euch anschaut. Leute, es ist, wir wollten noch ein kurzes Intro machen.
Ja, ich wollte eigentlich nur letzte Mahnung, Brian, an dich. Allzu streng solltest du mit den Strava-NutzerInnen nicht sein, weil du, also wir haben ja letzte Woche rausgefunden, ein Rennrad hast du schon, da ist es.
Es ist nicht mehr
Strava-Account, da ist es zum Strava-Premium-Account nicht mehr weit.
Aber ich hab tatsächlich einen Account auf Strava, aber ich nutze es nicht. Also ich habe nicht die App und wird glaube ich nicht bei mir passieren. Aber ja.
Ich ganz ehrlich, ich habe mich auch lange dagegen gewehrt. Meine Freundin hatte das die ganze Zeit in unserer Halbmarathon-Vorbereitung. Und dann habe ich es mir runtergeladen und habe ich meinen ersten Kudos bekommen von einem Kumpel. Und dann dachte ich mir, schon ein geiles Teil. Kann man nichts machen.
Kudos macht was mit dir. Naja, ob wir uns heute mit Ruhm oder mit Rum bekleckern, das werden wir in den nächsten 55 bis 60 Minuten sehen, hören und zu spüren bekommen. Dementsprechend würde ich sagen, wir beginnen mit dem hauptsächlich wichtigen Teil, warum ihr euch alle hier versammelt habt und uns zulauscht. Kommen wir doch bitte zum Fußball. Hey, Brian, sehr gut. Nicht zwischendrin gebabbelt. Hast du gut gemacht. Gut mitgezählt, die Sekunden. Ihr Lieben, wir sind gestartet in die Bundesliga-Saison. Der erste Spieltag ist noch nicht ganz vollendet. Wir haben nämlich Sonntagabend 18.15 Uhr. Dementsprechend läuft gerade noch die Partie Gladbach gegen den Hamburger Sportverein. Nichtsdestotrotz gibt es ja genug einzuordnen an dieser Stelle und dementsprechend würde ich sagen, wir beginnen ganz klassisch chronologisch mit dem Freitagabendspiel und ich glaube, man kann es eigentlich sogar relativ kurz halten, weil ja, also Bayern doing Bayern things, also ist jetzt die Frage, ist Leipzig so schlecht oder ist Bayern so gut?
Ich würde es als ein gutes Mix von beiden bezeichnen. Wir hatten ja das Glück, dass wir das Spiel zusammenschauen durften am Freitagabend. Ich muss gestehen, ich habe nicht zu 100% die 90 Minuten aktivst verfolgt, sondern mich dann meistens zum Bildschirm umgedreht, als ein Tor fiel oder wenn es eine aufregende Situation gab. Ich werde so vorsichtig sein als Bayern-Fan. Es war natürlich ein fulminanter Auftakt-Sieg. Alle, die vorne brillieren können, haben brilliert. Also Olise und Kane mit einem lupenreinen Hattrick. Luis Diaz scheint sich sehr gut eingelebt zu haben in dieser Offensive. Und auch die Defensive von Upamecano und Tah war sehr solide. Allerdings, es war jetzt ein Spiel. Es waren alle fit, die fit sein müssen, bis auf Musiala. Gnabry hat auch performt, aber dass das jetzt über die ganze Saison sich so trägt, das ist ja wirklich keine Gegebenheit. Dass Leipzig einen so rabenschwarzen Tag erwischt, hätte auch keiner von uns gedacht. Ich habe, glaube ich, ganz konservativ 2-0 getippt. Deswegen, es ist viel zu früh, um irgendwie Kompany zu loben für sein Know-how von der Seitenlinie. Und ich denke, man kann ein bisschen aufpassen im Sinne, wisst ihr noch, damals Deutschland gegen Italien, wo wir dieses Spiel so gewonnen haben und danach wir alle meinten, Alter, wir sind eine Mannschaft, die holt den WM-Pokal, als wir in dieser einen Halbzeit 3-0 oder 3-1 geführt haben. Ich glaube, das war im April, Mai ungefähr. So wird es auch mit dem Bayern jetzt sein. Also es war jetzt ein Spiel, einfach aufpassen. Ich bin glücklich in die Saison gestartet, aber ich bin noch sehr vorsichtig, was die nächsten Spiele angeht. Weil wie gesagt, alles, was gut hat klappen können, hat gut geklappt, aber das ist nicht eine Gegebenheit, die sich durchziehen wird. Hört ihr mich?
Also auch in Staffel 4 bleibt Hannes auf jeden Fall seinen langen Plädoyers zu Beginn der Folge treu. Mit dem einzigen Unterschied, dass, Brian, geht's nur dir so oder geht's auch, also ich habe ziemliche Verbindungsprobleme.
Interferenzen habe ich. Ja, ja, das liegt vielleicht auch am Server oder an meinem WLAN, aber ich glaube, der Mann hat auf jeden Fall Rede, sage ich da nur. Der Mann hat gesprochen und ich kann mich da auch nur anschließen. Wir haben, das muss man jetzt mal ganz kurz sagen, ich finde, das Geile bei Bayern ist immer, da wird dann wochenlang auf den rumgehackt. Da wird sich drüber lustig gemacht, über Eberl, was er sagt, dass die Bayern nicht die Spieler kriegen und so weiter und so fort. Und das, ich habe immer das Gefühl, das motiviert die nochmal mehr. Und dann sind sie wieder da. Also ich glaube, dass Kimmich bis an die Haarspitzen motiviert war. Das ist irgendwie auch geil, finde ich, dass dann auch Bayern so ein Zero Fucks Given hat und einfach da reinkocht. Das ist schon stark. Das muss man ihnen schon lassen, dass sie da einfach sich nicht irgendwie verunsichern lassen dann und dann auch mal 6-0 einen potenziellen Bayern-Verfolger, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, potenziellen Bayern-Verfolger, einfach mal an die Wand klatschen. Und das ist natürlich für die Publicity für Jürgen Klopps Red Bull auch nicht unbedingt toll, in einem Anfangsspiel 6-0 auf die Fresse zu kriegen, wo vielleicht auch mal ein bisschen mehr zuschauen als sonst bei Leipzig. Deswegen muss man sich da schon mal die Frage stellen, ob so ein Saisonstart eigentlich im Interesse von diesem ganzen Konzern ist. Wir werden sehen, ob Xavi Simons bleibt oder ob da auch nochmal ein Abgang ist nach so einem Spiel. Weiß ich nicht, ob der noch Lust hat. Auf jeden Fall eine sehr interessante Situation. Was sagst du denn? Jetzt habe ich auch lang gesprochen. Tut mir leid.
Nee, ist ja okay. Ich überlasse euch ja auch immer gern das Feld der Expertise und leite etwas hier durch die Folge. Und sobald wir dann zu Schalke kommen, darf ich mich aufregen. Nee,
so läuft's immer, ja.
Ich bin eigentlich voll und ganz bei euch. Die großen Anführungsstriche bei potenzieller Bayern-Verfolge müssen sehr groß sein. Weil tatsächlich haben Hannes und ich kurz vor dem Spiel noch gesprochen und waren so irgendwie... ist Leipzig eine komplette Überraschungstüte. Also Hannes war, glaube ich, so leicht angenervöst, kann man sagen, weil er nicht so wusste, was auf ihn zukommt. Und das kann ich nachvollziehen, weil er hätte auch sein können, dass Leipzig irgendwie Powerfußball spielt und irgendwie richtig auf die Bayern draufläuft. Aber das war ja, das blieb ja gänzlich aus. Dementsprechend muss man einfach sagen, es war jetzt kein sogenannter Lackmustest für die neuen Bayern-Stars. Weil, ganz ehrlich, da kam auch einfach wenig Gegenwehr. Nichtsdestotrotz kann man auch die Leistung von Bayern überhaupt nicht schmälern. Die meisten Tore waren einfach unfassbar gut rausgespielt oder sehr gute Einzelleistungen. Also das ist kein Zufall gewesen. Das Traurige ist so ein bisschen, dass man sich jetzt natürlich im Nachhinein die Frage stellt, nicht wann wird Bayern Meister, sondern wann wird Bayern Meister so ein Stück weit, weil ich nach wie vor, ich habe es ja auch letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, ich sehe einfach keinen anderen Kandidaten da das strittig machen. Und wir werden gleich dazu kommen. Die zwei häufigst genannten Kandidaten sind ja dann meistens Leverkusen oder Dortmund. Und über die werden wir auch noch gleich sprechen. Dementsprechend, also Leipzig hat sich quasi selbst eigentlich raus aus diesem Kreis genommen. Und Leverkusen und Dortmund in einer ähnlichen spektakulären Art und Weise ebenso. Wir müssen ganz kurz über die Schiedsrichterentscheidung sprechen.
Ganz kurz davor... Nee, also doch, können wir natürlich gerne machen. Aber ich bin hier nochmal in meinen Kicktipp gegangen, über das wir auch gleich später sprechen. Aber ich habe mich sehr bestätigt gefühlt. Ich habe nämlich als die Station oder die Mannschaft, die als ersten ihren Trainer entlässt, den RB Leipzig angegeben. So eine Performance wie die vom Freitag, die bestätigt mich ja so ein bisschen.
Wir werden heute so viel Hyper-Reactions haben auf den ersten Spieltag.
Absolut.
Ich sehe mich auch schon bestätigt in meinen ersten Takes. Ich freue mich darüber. Können wir einfach die Tabelle da stoppen und es passt.
Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich werde versuchen, das etwas einzubremsen bei euch, aber auch bei mir selbst, dass man jetzt hier nicht die großen Hyper-Reaktionen, wie du gerade schon sagst, aus einem Spieltag zieht. Zurück zu dieser Schiedsrichterentscheidung. Also ich muss sagen, ich habe das ehrlich gar nicht live so richtig mitbekommen, so was da los war. Im Prinzip ging es ja um ein Tor für Leipzig. Dem ein Freistoß in der Leipziger eigenen Hälfte vorausging, wobei der Spieler den Ball sich selber quasi also die Ausführung des Freistoßes sah so aus, dass der Spieler sich den Ball einfach selber ein paar Mal vorgelegt hat und das war dann die Ausführung des Freistoßes, was per Regelwerk nicht erlaubt ist. Der Schiedsrichter auf dem Feld hat das nicht gesehen, hat dann aber den Hinweis vom VAR bekommen. Dementsprechend hat er sich's angeschaut und aberkannt. Jetzt, wo ist die Krux? Jetzt können alle hier in das Regelwerk schauen. Die Krux bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der VAR bei der Ausführung eines Freistoßes eigentlich gar nicht greifen darf. Er darf ja nach wie vor immer noch nur bei klaren Fehlentscheidungen im Fall von roten Karten, Abseits oder Tor.
Und Tätlichkeit, oder?
Das ist ja rote Karte.
Ja, ja.
Genau, also in
Ecke
dem Fall
ja auch nicht.
Genau, nur in diesen drei Fällen eigentlich, also Abseits, rote Karte und Torszene, nur in diesen drei Fällen darf der VAR eingreifen. Jetzt haben wir diesen Fall, dass es ein Freistoß ist, der in der eigenen Hälfte von RB Leipzig ausgeführt wird. Und jetzt verstehe ich nicht, warum hier der VAR überhaupt eingreift.
Weiß keiner. Deswegen ist es ja auch rein theoretisch möglich, dass das Spiel wiederholt wird, weil Leipzig Einspruch erheben kann.
Also sehr unrealistisch, aber Leipzig wird mit Sicherheit Einspruch erheben.
Es ist möglich und ich manchmal denke ich mir mittlerweile, bei solchen Sachen, ich würde, natürlich ist es, wäre es lächerlich, bla bla bla, aber wenn, also neue Saison, alte Probleme, will jetzt das auch nicht wieder ausrollen, wir haben tausendmal drüber gesprochen, aber man muss einfach klar sagen, es funktioniert wieder nicht Und eigentlich muss man solche Sachen dann ganz klar sagen, okay, dann wiederholen wir das Spiel, dann haben wir halt den Salat, dann müssen wir halt wieder aufwand. Und dies, also weißt du, da muss es dann auch wirklich Konsequenzen geben, dass diese Scheißtechnik nicht funktioniert, dass es keiner checkt mehr. So. Und irgendwie, ich sehe ja, ich sag ja, klar, an sich richtig gewesen, dass der VAR an sich eingreift, weil es ist halt total abstrus, was der da macht. Und aber ja, aber es ist dann irgendwie auch komisch, dass man dann irgendwie die Regeln auch selber nicht kennt im Schiedsrichterwesen.
Das wollte ich gerade sagen, der DFB beschneidet sich selbst seine eigenen Möglichkeiten, indem er die Regeln so zu Papier gebracht hat, aber sie dann scheinbar ja in der Praxis ganz anders auslebt. Also das Spannende ist auch die tatsächliche Begründung am Ende des Tages vom DFB. Ich habe nur so ein Interview gesehen von dem Sprecher der DFB-Schiedsrichter. Der hat gesagt, der VAR hat in diesem Moment eingegriffen, wissentlich, dass er das eigentlich nicht darf, aber im Sinne des Fußballs. Das war die Begründung.
Ja,
weil das ja so abstrus ist. Ja, komm.
Ich kann da nur sagen, kein Kommentar, weil es ist alles schon gesagt worden.
Ja. Ich sag nur, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, so nach dem Motto. Und solange der DFB irgendwie dieses Thema VAR nicht nachhaltig endlich mal in Angriff nimmt,
ja, aber ich sag auch
mehr ernst nehmen.
Ja, aber ich sag auch, wie gesagt, die Clubs sind auch schuld. Da muss doch auch mal die Clubs sagen, hey Leute, jetzt reicht's mal. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Da musst du auch einmal sagen, jetzt da stellst du dich halt zusammen als Liga oder als, also ich kenne ein paar Clubs, müssen sich halt mal auch dann einen Arsch aufreißen und sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Aber gut, wer sind wir schon, dass wir das entscheiden dürfen? Wer sind wir schon? Ja, Nur ein kleiner Podcast aus dem Süden Deutschlands.
Wir sind immer noch der, also Süden Deutschlands ist hier übrigens nur ein Drittel dieser ganzen Geschichte.
Aber vom Gefühl.
Naja, vom Gefühl. Naja. Okay, also auf jeden Fall ist Bayern sehr souverän gestartet. Wir werden gespannt sein, ob da im Kader noch was passiert, weil nach wie vor halten sich ja eben die Probleme, dass es wohl ein sehr dünn besetzter Kader ist. Harry Kane hat ja auch gesagt, er hat noch nie in so einem kleinen Kader gespielt. Das ist auch mit Hauptgrund, warum ich ja die These aufgestellt habe, dass es in der Champions League zumindest nicht sehr weit geht. In der Bundesliga, ja, das ist
konkurrenzlos.
Wie gesagt, alle Voraussicht nach sehr konkurrenzlos. Dann gehen wir mal in den Samstag. Es ist ja dann doch so allerhand passiert. Also eigentlich hat zumindest, also der Samstag hat wirklich eigentlich, beziehungsweise nee, sogar der Sonntagmittag, also von Samstag Nachmittag bis Sonntagmittag gab es bisher nur Überraschungen, bis auf Eintracht Frankfurt.
Mhm. Ja, total, total irre. Ich finde auch mit Stuttgart, Freiburg, Leverkusen und auch Mainz hat jeweils der, sag ich mal, der Favorit verloren. Und auch gar nicht mal so unverdient. Gerade im Falle von Leverkusen und ja, Freiburg können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber ich fand es auf jeden Fall einen sehr, sehr guten ersten Spieltag. Habe auch gestern schon ein bisschen die Sportschau angeschaut und muss sagen, das ist sehr spannend alles. Das ist, ich finde, alles außer Platz 1 ist super schwierig zu predikten. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Gerade auch mit Köln, sag ich mal, einen Player, der hochgekommen ist, der super spannende Spieler vorzuweisen hat. Und auch das jetzt bestätigt im ersten Spiel und vielleicht auch die anderen Vereine. Und ich sehe gerade auf unserer Slackline, dass Hannes was sagen will. Deswegen, ich gebe ihm einfach mal das Wort weiter, weil ich weiß sowieso nicht mehr, was er sagen
Jungs, will. Vielen Dank. Tut mir leid, dass meine technischen Probleme nach wie vor bestehen, nach 109 Folgen. Aber
ist auch cool. Ist auch irgendwie cool, ne?
Also, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich denn diese Ergebnisse für mich selber einschätze. Und ich habe kurz vor der Aufnahme war ich mir sicher, dass ich sage, die Bundesliga hat sich, beziehungsweise die großen Mannschaften haben durch so Spiele sich wieder in die Irrelevanz gespielt, im Sinne von, hey, wir sind eigentlich Bayern-Verfolger und verlieren dementsprechend gegen Hoffenheim und gegen Union Berlin, und zwar, wie du gesagt hast, nur zu Recht. Aber ich muss mich revidieren, ich sage nicht, dass sich die großen Mannschaften oder die vermeintlichen Favoriten in die Irrelevanz gespielt haben, sondern dass die kleineren Mannschaften, diese Mitteltabelle-Mannschaften, haben uns gezeigt, dass sie dennoch sehr stark sind und durchaus konkurrenzfähig. Weil ich habe in einer Kneipe, die wir dir auf jeden Fall zeigen müssen, Brian, wenn du hier bist, im Gästeblock habe ich die Spiele verfolgt.
Die kennst du schon.
Wann warst du da?
Stimmt.
Ja. Stimmt.
Die kommen dir von dir. Sorry, du warst ja vor uns da. Ja, sorry. Also von mir.
Nee. Am Podcast-Wochenende.
Stimmt. Ja, nee, sorry. Mehr Kulpa. Aber nee, ich wollte nur sagen, Hoffenheim war so stark. Also, das war das Mittelfeld von Leverkusen eigentlich. Andrich Garcia ist ja eigentlich nach dem Bayern und vielleicht Dortmund und Gladbach das Stärkste der Liga. aber die hatten keine Chance. Also der Spielaufbau war wie zu meinen Zeiten bei den Ötis 11. Also da blieb echt einiges offen. Und Stuttgart, sehr schwach. Also da haben die Eisernen aus Köpenick echt einiges geliefert, muss ich sagen.
Ich möchte jetzt ganz kurz das an der Stelle, glaube ich, richtig mal zu sagen, dass ich mit meiner Prediction bisher richtig liege.
Ja, komplett.
Nein, also es ist natürlich eine komplette Hyperreaktion, aber ich sehe mich bestätigt. Nein, also, folgendes. Ich finde, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass Wolfsburg, Hoffenheim und Augsburg auf einstelligen Tabellenpositionen landen werden. Glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben ein besseres Wolfsburg und wir haben ein besseres Hoffenheim als letzte Saison und wir haben auch ein besseres Augsburg als letzte Saison. Wo das dann am Ende dann sich einpendelt, ist, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, da sind auf jeden Fall einige Verstärkungen da, bei Hoffenheim und bei Wolfsburg insbesondere. Ich meine, Augsburg letzte Saison war ja auch schon die drittbeste Saison in der Bundesliga-Geschichte, deswegen gar nicht mal so schlecht, aber könnte auch noch besser laufen. Und gerade eben gegen Freiburg haben sie gezeigt, dass sie auf jeden Fall ziemlich eklig sind. Sehr eklig und da auch durchaus so das Zeug haben, sag ich mal, auf so einen ekligen 9. Platz. Vielleicht sogar so eine Conference League Qualifikation, die am Ende hinläuft, wenn, keine Ahnung, wenn Mainz patzt.
Jetzt nehmen wir uns da aber mal mit auf dein, also du warst ja im Stadion, du warst ja im hier kultisch bezeichneten Europa-Park. Verstehe ich bis heute nicht, warum das nicht so umgesetzt wurde.
Die Fans nennen es ja Mooswaldstadion.
Oder auch das, also ich bin ja aber kein Fan, deshalb bei mir ist das der Europa-Park. Wie sehr strahlt die Aura von Sandro Wagner durch ein Stadion?
Ich kann mich ja jetzt mal ein bisschen outen. Ich bin kein so großer Fan von Sandro Wagner. Ich halte ihn für einen Pretender. Und ich glaube, dass er auch, was trainermäßig angeht, ein kleiner Uri Geller ist. Aber man muss ihm schon lassen, dass er seine Augsburger sehr gut eingestellt hat auf uns. Und ich finde, auch nicht komplett unverdient gewonnen hat. Freiburg muss halt seine Chancen nutzen. Kann das Spiel auch meiner Meinung nach mindestens 2-3-0 gewinnen. Aber es war auf jeden Fall schön, wieder da zu sein. Ich finde Stadion immer schön. Wir standen auch im Block, haben viel mitgesungen. Gab leider auch einige Leute, die nicht mitgesungen haben. Ist immer ein bisschen schade, weil dann irgendwie finde ich so ein bisschen man nicht so motiviert ist, auch selber. Und das ist immer ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz fand ich es sehr schön, war mit einem Kumpels da, war mit meinen Leuten da, mit denen ich zusammen Kickbase spiele. Also da auch einen lieben Gruß raus, falls sie zuhören. Haben wir dann auch teilweise mehr verhandelt im Blog als mitgesungen. Nein, Spaß. Wir haben natürlich fleißig mitgesungen.
Verirren sich mittlerweile Touristen sogar nach Freiburg ins Stadion.
Ja, ich muss sagen, es war ja, also ehrlicherweise, die Augsburg-Tribüne war also die Auswärtsfahrer total Panne. Ne? Samstags 15:30 Uhr, bestes Wetter, erstes Saisonspiel und es war nicht voll. Also da war noch Platz bei den Augsburgern. Ja. Zeigt auch mal wieder die Irrelevanz dieses Vereins. Und zweiter Punkt, im Stadion selber in Freiburg, der Heimbereich war natürlich ausverkauft, aber ich hatte das Gefühl, dass gerade noch so zwischen den Rängen noch Leute standen. Also es war zum Bersten voll. Das war schon sehr cool und das Spiel an sich eben sehr bitter. Ich finde, Freiburg wurde insgesamt seiner Favoritenrolle gerecht, hat auch das Spiel gemacht, hatte auch die wichtigeren und größeren Chancen. Aber es hat letztendlich so ein bisschen das Quäntchen Glück, das Quäntchen Wollen gefehlt, das Spiel dann auch an sich zu reißen. Und man hat gesehen, dass mit Johan Mansambi ein absolut spannender Spieler bei uns im Team ist, der durchaus dieser Saison seinen Stempel aufdrücken kann. Also gerade mal auch nochmal an euch, falls ihr es noch nicht den Namen gehört habt. Schaut mal auf Johan Mansambi bei uns auf der 6er oder 10er Position. Das ist durchaus ein spannender Spielertyp. 19 Jahre aus Schweiz, extrem zweikampfstark, kopfballstark, abschlussstark. Sehr interessanter Spieler. Das ist vielleicht noch die positive Sache, die ich da aus diesem
Spiel habe. Was ich mit ihm verbinde, lieber Brian, ist die Tatsache, dass er mir in meiner Kickbase-Runde weggekauft wurde. Ich habe eine Stunde, bevor er nicht mehr available war, beziehungsweise eine Stunde, bevor er vom Transfermarkt runtergekommen ist, habe ich für ihn gebiddet, dachte, das ist meiner und dann war er weg. Deswegen, als ich gesehen habe, dass er so ein starkes Spiel gemacht hat, dachte ich mir, schade.
Ich glaube, er hat auch 86 Punkte oder so gemacht. Also, bevor wir jetzt vielleicht, also Kickbase...
Ich wollte es gerade sagen, ihr Lieben, also nur, wenn wir jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren hier auf einmal alle drei Kickbase spielen, in drei verschiedenen Ligen, ich bestehe darauf, dass wir kein Kickbase-Podcast werden, weil eigentlich ist das Nervigste an Menschen, die Kickbase spielen, dass wenn sie Fußball schauen, nicht mehr das Spiel wegen des Spiels schauen, sondern nur noch gucken, spielen meine Spieler? Oh, hat er jetzt einen Pass im letzten Drittel gemacht, damit ich viele Punkte bekomme?
Aber dann erklären wir doch kurz, was wir damit meinen eigentlich, was es ist. Vielleicht für die, die es nicht kennen.
Also gut, Kickbase ist ein Fantasy-Fußball-Manager, bei dem man sich sozusagen seine eigene Mannschaft zusammenkauft und dann basierend auf der Performance im echten Leben der Spieler Punkte erhält.
Ja, und ganz kurz, dann war es das jetzt auch mit, dann war es das mit der Kickbase-Section jetzt auch.
Ich wollte eigentlich eine Frage stellen, ja, wenn ihr mir die eine kurz gestattet. Ich sage, dass dadurch verlängert sich unsere Kickbase-Section um 90 Sekunden, okay?
Ja, bitte.
Findet ihr das wirklich so schlimm, dass Leute nur aufgrund der Spieler, die sie gekauft haben, sich Bundesligaspiele anschauen? Ja. Weil ich muss sagen, der Grund oder einer der Gründe, warum ich so, ich behaupte mal ganz arrogant, brutal gut über die Premier League informiert bin, ist, dass ich 3 Jahre lang das Fantasy Premier League Spiel gespielt habe und deswegen halt wusste, welcher Spieler von Crystal Palace auf der Bank sitzt und wer bei Everton neben Kasper Harvard-Lewitt gerade die Tore macht. Ich muss auch gestehen, seitdem ich jetzt in dieser Saison Kickbase spiele, kann ich euch viel mehr Bundesligaspieler nennen.
Also, ich finde, da hat Hannes... Entschuldigung, Walle, komm.
Ich wollte eigentlich nur den einen Punkt machen, das spricht ja überhaupt nichts dagegen, Kickbase zu spielen. Das, also, die Nebeneffekte hast du ja immer. Das Einzige, was mich halt wirklich daran stört, ist, dass wenn du dann schaust, dass du dann nur noch durch die Kickbase-Brille schaust und dann auf einmal ein Bayern-Fan neben dir jubelt, wenn Union ein Tor schießt, weil er, keine Ahnung, Tom Rothe hat, wo ich mir denke, ja, nee, also du bist Bayern-Fan, dann jubel, wenn Bayern Tore schießt. Also das ist irgendwie, ja, das bringt irgendwie so eine komische Emotionalität rein.
Aber ich, ganz kurz, da stimme ich dir zu, Walle, aber zum Punkt von Hannes möchte ich auch noch, auch muss ich auch zustimmen, weil ich finde, also was ich auch jetzt gemerkt habe, ich habe es jetzt auch sehr lange nicht mehr gespielt und diese Saison seit auch wieder das erste Mal seit 6 Jahren, denke ich mal, ist, dass man einfach, was die Breite der des Spielermaterials ist, sehr gut informiert ist. Also man kennt einfach mehr Spieler und man kann, glaube ich, ich hatte das Gefühl, okay, ich weiß bei jedem Spiel irgendwie so ein bisschen mehr über das Spiel und was so für ein Trend da ist als davor. Und das finde ich eigentlich einen schönen Effekt und hoffe, dass wir das jetzt gerade, wo wir alle drei auch wieder dieses Managerspiel spielen, vielleicht auch irgendwie ein bisschen einbringen. Gerade was eben, sage ich mal, Spieler angeht, die vielleicht nicht auf dem Radar sind von jemand, der jetzt durchschnittlich viel Bundesliga schaut.
Auch Wahnsinn, dass wir 3 Eumeles hinbekommen haben, alle 3 Kickbase zu spielen, aber nicht in der gemeinsamen Liga.
Aber das ist vielleicht ganz spannend, muss ich ehrlich sagen. Finde ich ganz spannend, weil ich glaube, sonst würden wir wirklich nur noch über Kickbase in diesem Podcast reden.
Und es ist auch mal ganz gut, dass wir Bundesliga mit anderen Leuten erleben, weil ich finde, durch unsere Tipprunde und durch den Podcast und durch die Tatsache, dass wir in unserem Chat halt am Wochenende immer über Bundesliga schreiben, brauche ich auch mal einen Bundesliga-Break von euch beiden, so sehr ich euch liebe. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich da in der neutralen Gruppe gelandet bin.
Ich meine, wir hatten uns das ja auch, das kann man ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, so ein bisschen überlegt, dass wir das auch, also anstatt der Kicktipp-Runde eine Kickbase-Runde machen mit ZuhörerInnen.
Aber da kannst du nicht so viele sein, oder das ist ja das Problem. Weil
ich weiß nicht, wie maximal, ne?
Da wird's spannend, weil ich habe mittlerweile rausgefunden über Premium Chaya, unseren treuen Hörer, dass es auch verschiedene Formate bei Kickbase gibt. Also wir spielen, glaube ich, alle das klassische Format, wo man sich eine Mannschaft zusammenkauft und managt. Aber es gibt mittlerweile auch eine abgespecktere Variante, bei der jeder Spieler Betrag X zur Verfügung hat und dann baust du dir eine Mannschaft zusammen für jeden Spieltag immer wieder. Und es gibt jeden Spieler unbegrenzt oft. Also quasi du kriegst Betrag X und wie du den auf 11 Spieler aufteilst, ist deine Sache. Du kannst quasi aus dem kompletten Bundesliga-Pool Spieler auswählen und musst nicht mehr auf die handeln, also musst sie nicht kaufen direkt.
Du hast nicht so einen Aufwand.
Genau, es ist deutlich mit weniger Aufwand verbunden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Format mit mehr Leuten geht.
Das wäre mal was vielleicht für die nächste Saison tatsächlich. Finde ich interessant, weil ich habe das tatsächlich jetzt auch, es gibt ja diese Spieltags-Challenges für jemand, der spielt, auch Kickbase spielt. Das habe ich auch gemacht eben. Es ist auch total lustig, weil man eben so ein bisschen, da kann man auch seine Lieblingsspieler aufstellen und schauen, ob sie halt
ist auch spielen. Beziehungsfreundlicher, weil ich muss sagen, seitdem ich das spiele, Walle, wir haben schon drüber gesprochen, ich check so viel ab. Also wenn ich auf einen Spieler setze, dass ich den kaufen möchte und das keine Ahnung, der Countdown läuft zu den letzten 10 Minuten, ich lasse mein Handy nicht los.
Jetzt ja, haben wir doch ganz schön viel drüber geredet. Ich möchte noch ganz kurz über Stuttgart
reden. Mach's mal, ja, komm.
Weil ich habe die Stuggis. Die Stuggis sind gute Freunde von mir und die sind auch immer sehr, sehr erpicht, über ihren VfB zu reden. Und Stuttgart hat ja nicht unverdient verloren, aber sie haben sich eigentlich gar nicht so schlecht angestellt. Also da war ja auch noch das aberkannte Tor von Wolter Made. Und ich muss auch sagen, dass Union Berlin seinen Terror-Baumgart-Fußball auch gespielt hat, so wie das jetzt so durchgeklungen ist, statistikenmäßig und auch in der Zusammenfassung. Und ich meine, so ein Elias Ansa, den ich übrigens jetzt nochmal ganz kurz Kickbase einen Tag vorher leider verkauft habe, Doppelpack macht, natürlich auch sehr bitter. und hatte natürlich seinen Sahnetag und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Stuttgart trotzdem auf dem guten Weg ist und in den kommenden Spielen da auch performen kann. Das sah nicht schlecht aus an vielen Stellen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir nicht zu viel nach dem ersten Spieltag da rein interpretieren.
Was macht denn der Verein FC Union Berlin mittlerweile mit euch?
Wie steht ihr zu dem Verein? Dadurch, dass er in der ersten Folge oder in der ersten Staffel von unserem Podcast so überaus performt hat und wir so viel über den gesprochen haben, habe ich den irgendwie viel mehr auf dem Radar als andere Teams und als irgendjemand Neutraleres, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe dann auch vielleicht eine falsche Erwartungshaltung an diesen Verein. Ich habe immer das Gefühl, dass die in den ersten 10 Mannschaften mitspielen müssen. Und deswegen hoffe ich auch, dass die so spielen. Also wisst ihr, was ich meine? Dadurch, dass wir diese dreieckige VBH-Story angefangen haben und der erste FC Union hat es in die Champions League geschafft, beziehungsweise hat Champions League gespielt, sind die für mich so eine Top-Mannschaft, was sie ja eigentlich nicht sind. Und deswegen, wenn die ein Spiel gewinnen wie jetzt gegen Stuttgart, auch wenn es ein bisschen ekelhaft war, überrascht mich das nicht, sondern ich denke mir, ja, stimmt, aber dann denke ich nochmal drüber nach und denke mir, nee, hä, eigentlich komplett überraschend, dass Union Berlin eine Mannschaft, die eigentlich, wenn wir uns mal ehrlich sind, gegen den Abstieg spielt, dass sie es gegen jemanden, der um Champions League-Spiele spielt, so krass performen.
Gehe ich absolut mit dir. Ich habe nur ein bisschen so, also irgendwie, als wie du gerade schon gesagt hast, in der ersten Staffel VBH fand ich irgendwie Union auch als Projekt mega spannend, mega cool. Das war auch irgendwie stark mit Urs Fischer da auf der Bank und so. Aber irgendwie hat Union mittlerweile so einen Wandel hingelegt, so einen Imagewandel bei mir. Also es ist mittlerweile, wie du schon sagst, eine Mannschaft, die für mich klar gegen den Abstieg spielt. Und jetzt aber irgendwie auch manchmal so eine Mannschaft, wo ich mir denke, ach, das ist doch eh nur noch eine Frage der Zeit, bis er absteigt. So. Und also ich finde das spannend, wie die so einen Imagewandel hingenommen haben. Und ich muss sagen, sie haben jetzt nicht an Sympathie gewonnen durch die Verpflichtung von Steffen Baumgart.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich finde, die haben schon in der Saison, wo Volland, Gosens und Bonucci bei denen in der Mannschaft waren, an Sympathiepunkte verloren. Weil sowohl Gosens als auch Volland als auch Bonucci sind mittlerweile weg und haben überhaupt nichts gebracht.
Absoluter Fiebertraum, dass es mal eine Dreierkette VBH-Folge gab, bei der ein vermeintlicher Transfer von Isco zu Union Berlin besprochen wurde.
Der war ja schon durch. Ich finde, Union Berlin ist kein normaler Bundesliga-Club. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Da sind viele Facetten bei diesem Verein, die ihn, finde ich, schon ein bisschen hervorstechen und auch die auch für ihn sprechen. Also da denke ich jetzt zum Beispiel an das Weihnachtssingen, dass die Fans das Stadion repariert haben, dass ich selber jetzt in diesem Stadion war und auch gemerkt habe, irgendwie, das ist schon was Besonderes. Das ist einfach nicht irgendein kommerzieller oder durchkommerzialisierter Club oder man merkt es ihm zumindest nicht an. Deswegen finde ich, muss ich da auch ein bisschen in Schutz nehmen, dass der Imagewandel, den wir, glaube ich, jetzt spüren, viel auch damit zu tun hat, dass eben diese Saison existiert hat, wo sie so ein bisschen, sage ich mal, durchgedreht sind und irgendwie Oliver Runert, sage ich mal, bis auf den Transfermarkt gewütet hat und auch mit Steffen Baumgart natürlich jetzt einen Trainer haben, der ja wirklich einen Imagewandel durchgemacht hat, sage ich mal, von einem vermeintlichen Kultcoach bei Köln über einen miserablen Coach bei Hamburg zu einem so ein bisschen, ja, möchte gern launischen Coach bei Berlin. Und deswegen, glaube ich, muss man vorsichtig sein, dass wir nicht vergessen, woher dieser Verein kommt und dass er eigentlich insgesamt eine durchaus, finde ich, wichtige Berechtigung hat, in der Bundesliga zu spielen und das auch, finde ich, mit Erfolg nach wie vor auch tut. Und ich glaube nicht, dass er so schnell absteigt, weil es ist so ein bisschen so ein Wadenbeißer-Club. Und ich finde, das braucht die Bundesliga auch. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Vereine, wo ich sagen würde, die könnten ruhig mal eher absteigen.
Wir werden sehen auf jeden Fall, wie sich die Rolle von Union Berlin in dieser Saison in der Bundesliga entwickelt. Wollen wir noch ganz kurz, bevor wir zum Quiz kommen, über Eintracht Frankfurt und den SV Werder Bremen sprechen. Abgesehen von der Tatsache, dass dieses Wochenende erstmalig die Erkenntnis aufkam, dass Robin Koch und Friedel bei der Geburt getrennt wurden. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich habe gerade nochmal die Bilder vor mir, also die sehen sich verdammt ähnlich.
Uns wäre das auch passiert. Und sind auch noch beides Innenverteidiger.
Uns wäre das auch passiert. Also den Fehler, den die Moderatorin gemacht hat, die jetzt wirklich einen krassen Shitstorm kassiert auf Social Media, im Sinne von Frauen haben im Männerfußball nichts verloren. Da gab es ja auch schon einen Aufruf von verschiedenen Vereinen, dass man diese Online-Trolls irgendwie stoppen soll. Mir wäre das auch passiert. Ganz, die sehen sich eins zu eins gleich aus. Ja.
Nee, ja. Vor allem, er sieht also ja auch sogar ein bisschen. Ich hab den Joke erst gar nicht verstanden. Ja. Also ich wusste nicht, wo das Problem liegt.
Vor allem, man muss sagen, dass Friedl und Koch Kapitäne ihrer Mannschaften sind und in der Innenverteidigung spielen. Also es ist sehr, wirklich sehr ähnlich.
Vielleicht könnten sie sich mal darauf einigen, dass einer von beiden den Schnauzer abrasiert. Ansonsten, ganz kurz zu Eintracht Frankfurt. Ich finde also, es ist wirklich beeindruckend, wie es Frankfurt jedes Jahr aufs Neue hinbekommt, ihre absoluten Leistungsträger abzugeben und trotzdem sich dann wieder so zu verstärken mit neuen Spielern, dass man auf den ersten Blick gar keinen Unterschied bemerkt. Und das, finde ich, hat Freiburg, also wir haben natürlich schon ausgiebig darüber gesprochen, dass Bremen jetzt nicht gerade unter den besten Vorzeichen in die Saison startet, aber nichtsdestotrotz haben sie das wieder unter Beweis gestellt am ersten Spieltag, wo ich sage, das ist ein ungefährter Heimsieg. 4-1, überragend, die Neuzugänge haben überzeugt, Can Uzun wächst jetzt in die Rolle rein, die für ihn ursprünglich vorgesehen war. Vielleicht hat er jetzt diesen Reifegrad erreicht, dass er jetzt dann wirklich als Leader da vorangehen kann.
Sehr gut, dass du ihn ansprichst, denn ich wollte eigentlich sagen, Can Uzun war ein Spieler, den ich schon so ein bisschen abgeschrieben hatte. An der Stelle muss ich mich auch wieder bei jemandem aus meiner Kicktipp-Runde, Kickbase-Runde entschuldigen, weil ich habe zu ihm geschrieben, so, hey Bro, du pokerst ziemlich mit Can Uzun, der war letzte Saison so ein bisschen im Ghost-Modus, nachdem so viel von ihm erwartet wurde. Es war jetzt aber auch, wir müssen es nochmal sagen, erster Spieltag, ein bisschen Vorsicht sei an der Stelle ausgesprochen. Es war jetzt ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Ob er das über die ganze Saison schafft, weiß ich nicht. Aber was er uns ja in diesen 90 Minuten gezeigt hat, war schon sehr stark. Und wir müssen auch bedenken, die zwei krassen Neuzugänge, nämlich Dorn und Burkhardt, hatten ja im Gegensatz zum Rest der Mannschaft keinen so guten Tag. Weißt, Burkhardt hat so ein, zwei Großchancen liegen lassen. Das heißt, wenn die zwei auch noch auf diesem Niveau spielen wie der Rest der Mannschaft, sind die Frankfurter sehr wahrscheinlich der ernstzunehmendste Bayern-Verfolger.
Gehst du da mit, Noah?
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, auch mangels Alternativen. Und wie gesagt, wir müssen aufpassen. Hyperreaction ist gerade ganz groß hier in dieser Episode. Nach dem ersten Spieltag gegen ein sehr schwaches Bremen. Tut mir auch wirklich leid für Horst Steffen, glaube ich, dass der einfach irgendwie so ein bisschen möglicherweise tatsächlich der zur falschen Zeit Trainer geworden ist. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber ja, also Frankfurt hat auf jeden Fall, wurde seiner, sag ich mal, seiner Favoritenrolle gerecht. Und ich habe es ja auch in meiner Prediction gesagt und ich fühle mich auch da bestätigt, dass Frankfurt als einziger Bayern-Verfolger auf Platz 2 landen wird. Aber wie auch immer, wir müssen ein bisschen schauen, wir müssen abwarten. Ich freue mich auf jeden Fall, ich sage, wie es ist, ich freue mich auf diese Eintracht-Mannschaft. So, das ist eine super spannende Mannschaft. Da sind einige spannende Spieler dabei, die spielen einen sehr spannenden Fußball. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich das gelesen habe. War das, glaube ich, Kicker hatte so 18 Hot-Takes gepostet. Und ich muss sagen, ich fühle den so ein bisschen, den Hot-Take. Und zwar haben die, glaube ich, gepostet, dass in der Saison dann so Gerüchte laut werden, dass Markus Krösche zu einem größeren Verein wechselt und Dino Toppmüller. Und dass es da so ein bisschen die Stimmung trüben könnte. So. Und das könnte ja vielleicht noch ein bisschen Einfluss haben, ob die Saison dann doch so erfolgreich läuft oder nicht.
Aber warten wir mal. Ganz kurz an der Stelle, wenn du Toppmüller bist, wo wechselst du denn dann hin innerhalb der Bundesliga? Weil du warst ja schon Co-Trainer bei Bayern. Du hast mit denen das Sextupel geholt. Doch. Nein. Klar. Doch.
Nein. Er war Co-Trainer von Nagelsmann. Er kam mit
Nagelsmann. Nee, der war safe schon 2020. Warte, da muss ich gegenchecken. Weil, also vielleicht ist dann...
Check das mal gegen kurz.
Check das mal bitte gegen.
Es geht ja gar nicht darum, wohin er wechselt, sondern es geht darum, dass einfach Gerüchte aufkommen können, dass beide, weil sie einfach wirklich sehr stark im jeweiligen Bereich sind, irgendwo anders hinwechseln können. Das war ja ähnlich schon in Gladbach bei Rose und Eberl so und ich glaube auch schon bei Leverkusen.
Was ja bei Markus Krösche jetzt auch wirklich keine Überraschung wäre. Also der hat ja auch die letzten Jahre wirklich unter Beweis gestellt, dass er Ahnung von seinem Handwerk hat.
Ja.
So. Und wenn jetzt nicht Frankfurt irgendwie es schafft, sich absolut in der, sag mal, europäischen oberen Mittelklassigkeit zu etablieren, dann sehe ich den da langfristig auch vielleicht einen anderen Weg gehen.
Aber das ist auch ein bisschen Glaskugelgefasel gerade.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist absolutes Glaskugelgefasel, zumal bei Funktionären meiner Einschätzung nach nochmal ein bisschen mehr auch die private Situation auch immer eine Rolle spielt und wohin die Familien mitgehen und etc. Das ist ja, bei Fußballern eher noch so eine untergeordnete Rolle, weil die Karriere halt einfach nicht so lang ist und als Funktionär hast du ja meistens eine relativ lange Karriere. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Na gut, ich würde sagen, bevor wir zum Dippico-Doppelspiel kommen.
Ich unterbreche natürlich sehr ungern, aber Noah muss sich ein weiteres Mal bestätigt fühlen in dieser Folge. Er hat nämlich recht, Dino Topmöller war nicht Teil von dem Trainerstab, die 2020 das Sextuple geholt haben, sondern erst ein Jahr später mit Nagelsmann eingestiegen. Er hat es recht.
Danke, mein Gut. Lieber.
Dann haben wir das auch geklärt. Es wurden mal wieder krude Halbwahrheiten aufgeklärt in diesem Rahmen. Und dann würde ich sagen, bevor wir zum Dippico-Dopp-Spiel kommen, ja, ich mache den Witz noch einmal, kommen wir einmal zu unserem absoluten Kracher, dem Dreierkette VBH-Quiz.
Das Quiz.
Du kannst es nicht bleiben lassen, ne?
Nee, ich habe auch irgendwie, ich fühl's auch. Ich fühl's auch.
Ja, du fühlst es auch. Naja, okay. Also letzte Woche, wieder für alle, die neu dabei sind, letzte Woche haben wir ja ein kleines Sonderquiz gemacht, in dem wir alle zwei Fragen mitgebracht haben. Diese Woche durfte ich alleine ein kleines Quiz zusammenstellen und durfte mir dementsprechend das Thema raussuchen, denn ich glaube, jetzt wird sich einer in dieser Runde hier sehr freuen, denn das Thema, das ist kein anderes als Hermann Gerland.
Das freut mich wirklich. Ich bin ja informiert auch, muss ich sagen.
Brian hat nämlich extra darum gebeten, dass wir noch die gestrige Sportstudio-Folge schauen mit Hermann Gerland, mit El Tigre zu Gast. Und deshalb dachte ich mir, wollen wir doch diesen Mann einfach allein, weil Brian scheinbar so eine Begeisterung für Hermann Gerland hat und Hannes ja auch eigentlich qua seines Lieblingsvereins eine enge Beziehung zu Hermann Gerland haben müsste, habe ich mir gedacht, bringe ich das doch mal mit und dann beschäftigen wir uns doch mal näher mit dem Mann.
Sehr schön.
Sehr geil, sehr geil. Kannst du noch kurz sagen, wer er ist vielleicht, für die ZuhörerInnen, die ihn nicht kennen? Weil wir reden jetzt von ihm, als wäre er der größte Star der Bundesliga.
Mach du das doch, wenn du dich doch schon informiert hast.
Der Tiger. Also Hermann Gerland ist eigentlich lange Zeit der Co-Trainer bei Bayern gewesen und hat vor allem auch in der Nachwuchsarbeit einen guten Job gemacht, hat Talente wie Müller, Mehmet Scholl, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger betreut und auch an die erste Mannschaft herangeführt und war jetzt zum Ende hin seiner Karriere auch Co-Trainer bei der U21 und war bei der EM dieses Jahr auch noch tätig. Also ist so ein bisschen, wie sagt man, er ist nie in der ersten Reihe, sag ich mal, so richtig gestanden, aber war immer immens wichtig für Talentförderung und für die Verbindung zwischen Jugend und Profisport.
Und vor allem
und er war gestern,
sehr kultig.
Er ist sehr kultig und er war gestern im Sportstudio. Das war auch sehr lustig.
Dann lasst uns doch mal diesem Mann etwas widmen. Dann wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch etwas mehr über Hermann Gerland. Bei wie vielen Vereinen war Hermann Gerland als Trainer aktiv? Also als Co-Trainer oder Cheftrainer? A. Bei 3 Vereinen, B. bei 5, C. bei 2 oder D. bei 6 verschiedenen Vereinen?
Ich sag 3. Ich komme nun nämlich gerade nur auf 3.
Ich überlege gerade, also du meinst Cheftrainer, Walle, oder?
Nein, deshalb habe ich gesagt, Co-Trainer oder Cheftrainer.
Okay. Ich sag die höchstmögliche Anzahl, nämlich 6 Stationen.
Damit liegt Hannes Gold richtig. Es waren ein paar unbekannte Stationen dabei, von denen ich gar nichts wusste. Also alle voran Bochum und Bayern, die sind allen bekannt. Was wäre der dritte gewesen, den du gewusst hättest, Brian?
Nürnberg, da war er auf jeden Fall Cheftrainer.
Genau, Nürnberg ist auch noch mit dabei. Arminia Bielefeld gab es auch eine gewisse Zeit. Tennis Borussia Berlin gab es auch eine Zeit.
Und interessant. 2001
der SSV Ulm.
Interessant.
Sehr interessant. Also ein kleiner Funfact, den ich auch nicht auf
tatsächlich dem weiß ich das alles. Weiß ich das alles nur, weil jetzt, wo Thomas Müller gewechselt ist, war Hermann Gerland in der MLS, hat er ein Special bekommen, wo die gesagt haben, The Man Who Discovered the Legend. Und da haben sie die Station aufgezählt.
Ah, witzig. Das heißt, du wusstest das?
Ich wusste, dass es viele waren.
Krass. Mehr so. Dann wollen wir doch mal zur zweiten Frage kommen. Brian hat es vorhin schon angesprochen, der Mann heißt mit dem Spitzname Tiger. Woher stammt denn dieser Spitzname? A. Um das Training der Bayern-Amateure etwas feuriger zu gestalten und den jungen Talenten etwas Angst zu machen, brachte Gerland einst einen Tiger aus dem Zoo mit auf den Platz. Dabei richtete er sich an die Spieler mit den Worten: Hör mal Jungs, wenn heute da einer nicht alles reinhaut, dann lässt der Kollege vom Tor das Ding von alleine.
Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht.
B. Ein Bochumer Journalist taufte ihn in den 70ern als Tiger aufgrund seiner bissigen und aggressiven Spielweise. Bis dahin war eigentlich sein Spitzname in seinen Mannschaften die Eiche. C. Privat war Gerland schon immer modebewusst. Als Profi glänzte er neben dem Platz in extravaganten Outfits. Unvergessen sein italienischer Seidenanzug im Tigerlook, welcher ihm bis heute seinen Spitznamen verleiht. D. Gerland ist Katzenfreund. Daher hielt er stets in derselben Straße eine Katze in seinem Trainerbüro, die er Tiger taufte.
Das sind alles wundervolle Erklärungen, meine Lieben. Ich weiß nicht, ob du die aus dem Hut gezogen hast.
Die mit dem italienischen Anzug ist tatsächlich sehr geil. Wenn ich die Antwort nicht wüsste, beziehungsweise ich bin mir zu 99% sicher, dann würde ich auf die gehen. Aber ich sage, es ist der Journalist zu Bochumer Zeiten.
Ja, es ist der Journalist, er hieß Eiche und wurde dann Tiger genannt. Das ist leider die etwas unspektakuläre, aber richtige Antwort, ja.
Tatsächlich. Ich hatte mich bemüht, nicht ganz so spektakuläre Alternativantworten zu liefern, aber ich hatte auch ein bisschen Spaß dabei, mir die auszudenken. Ist jetzt nicht die schwierigste Frage, aber man lernt ein bisschen was. Also ich muss es davor auch nicht. Dritte Frage. Welches Getränk bekommt man, Erzählungen zufolge, wenn man in den VIP-Bereichen der Allianz Arena einen Hermann Gerland-Drink bestellt? A. Ein Pilz der Privatbrauerei Moritz Fiege, das Stadionbier des VfL Bochum. B. Schwarzer Kaffee mit 4 Stück Zucker. C. Fanta Korn. Oder D. Jackie Cola.
Antwortmöglichkeit D. Cola. Jackie Cola.
Ja.
Auch eher eine einfache Antwort.
Er hat das auch tatsächlich gestern erklärt. Und zwar ist ihm, ähnlich wie bei mir, da habe ich mich sehr auch wiedergefunden in ihm, Bier zu bitter. Und dann hat er irgendwann mal anprobiert, Whisky mit Cola zu mischen. Das hat ihm so geschmeckt, dass er das irgendwie zu seinem Standard.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es ist wie du, weil du so viel Whisky-Cola wegschepperst.
Das ist ja der Witz daran, dass er halt ja tatsächlich auch im Doppelpass, wo er letzte Saison irgendwann saß, am Sonntagvormittag Whisky-Cola gesoffen hat.
Das war krank.
Nicht nur einen.
Der braucht es, um auf Betriebstemperatur. Ich glaube, das ist so ein Mann, der auf Betriebstemperatur kommen muss. Da ist dieser Wort oder diese Redewendung sehr angebracht. Betriebstemperatur. So,
kommen wir zur letzten Frage zu Hermann Gerland. Was antwortete Gerland einst in einem Interview auf die Frage, woran er vielversprechende Nachwuchstalente erkenne? A. Ich sehe das schon, wenn der eine auf den Platz kommt. Wenn ein junger Typ so eine pinke Latschen anhat, weiß ich sofort, den kannst du nicht gebrauchen. B. Ich mache jetzt nicht jedes Mal die Imitation, ist voll anstrengend.
Schade.
Der liebe Gott, B, der liebe Gott hat mir ein Auge dafür gegeben. Einmal saß ich mit meiner Frau vor dem Fernsehen und fragte sie, was fällt dir an Kai Pflaume auf? Wahrscheinlich fällt es auch sonst niemandem auf, aber Kai Pflaume fehlt eine Fingerkuppe. C, gute Fußballer erkennen andere gute Fußballer. D, ich erkenne sie nicht, irgendwann sind sie da. Das Wichtigste ist, dass sie besser werden, wenn du sie das erste Mal gesehen hast.
Könnte echt alles von ihm kommen.
Also soweit ich weiß, hat er witzigerweise gestern gesagt, er kann das nicht erklären, aber ich glaube, er hat gesagt mit der Kai Pflaume Geschichte, also mit der Gott hat mir das Auge gegeben.
Ich würde tatsächlich Antwortmöglichkeit D nennen, weil er ist ja schon ein sehr bodenständiger, humble Dude. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er sagt so, hey, ich habe kein Auge dafür, die werden einfach irgendwann mal gut.
Ja, dann freue ich mich doch, dass ich wenigstens einmal einen von euch in die Falle locken konnte. Es ist tatsächlich B. Also er hat geantwortet, der liebe Gott hat mir ein Auge dafür gegeben. Den Vergleich mit Kai Pflaume fand ich dann auch irgendwie sehr witzig.
Ja, Gudrun. Seine Frau heißt Gudrun übrigens. Das hat er auch, sagt er auch immer.
Wahnsinn. Ihr Lieben, das war's zu Hermann Gerland.
Starkes Quiz. Vielen Dank, dass du mitbringen.
Ich freue mich auch schon auf nächste Woche das nächste Quiz.
Von mir. Nee, vielen, vielen Dank. Das war richtig schön. Wie gesagt, ist eine absolute Legende. Ja. Und irgendwie auch, finde ich, ihr habt es nicht gesehen, irgendwie jemand, der banale Weisheiten sagt, aber die irgendwie stimmen. Also Genauigkeit statt Härte, sage ich dann nur. Mehr sage ich nicht.
Ja, da kann man die Empfehlung einmal hier ausrichten, das Sportstudio tatsächlich von gestern zu schauen. Oder zumindest das Torwandschießen.
Genau.
Tatsächlich schafft er es, jeden Spieler besser zu machen.
Das fand ich schon krass. Also das war ja nicht gescriptet, aber es hatte irgendwie, also das hatte wirklich einen Vibe, dass er da, naja, wie auch immer.
Hatte Genauigkeit einen Vibe. Statt, Hatte einen Vibe. Bei uns ist es tatsächlich geskriptet, denn nach dem Quiz folgt wie jede Woche, und jetzt darf Brian endlich wieder zaubern, sein heißgeliebtes Kick-Tipp aktuell. Brian, ich übergebe dir den Staffelstab. Bitte erklär uns, was ist passiert.
Ja, also erster Spieltag. Ich freue mich, haben alle fleißig getippt, bis auf zwei. Also liebe Grüße an Hack Fresso und Fabi, die noch einsteigen können. Jetzt ist es nicht zu spät. Also fangen wir doch mal an mit uns dreien. Da muss ich sagen, dass Walle und ich zusammen 6 Punkte haben und Hannes, ich finde ihn nicht. Ah ja, 8 Punkte. Ich will jetzt nicht so viel reininterpretieren nach einem Spieltag. Schauen wir uns mal die ersten 3 Plätze an. Das sind Schminz, Kiosk für alle und Sheriff, die damit auch alle 3 Tagessieger bis jetzt sind. Abzuwarten aber natürlich, was in Mönchengladbach passiert. Mehr kann ich jetzt gar nicht sagen.
Man kann schon sagen, dass wir alle 3 uns bisher jetzt noch nicht mit Ruhm bekleckert haben.
Haben wir aber noch nie gemacht.
Aber es war auch nicht so leicht vorherzusehen, finde ich. Es war ein schwierig zu tippender Spieltag, hat sich ja gezeigt. Ja.
Tatsächlich habe ich komplett vergessen, dass man irgendwie unentschieden tippen kann. Die Leute, die vor mir stehen, also nicht vergessen im Sinne von, sondern ich habe es einfach ignoriert. Ich dachte nicht, dass am ersten Spieltag es ein Unentschieden gibt. Ich dachte, da rennen alle aufs Feld und wollen sich einen Sieg holen. Das hat mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst wäre ich noch besser. Und ich wollte noch sagen, gewöhnt euch an die Tatsache, dass ich über euch bin, weil die letzten 2 Bundesliga-Saisons war es ja so.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden uns auf jeden Fall die nächsten 33 Spieltage bemühen, dass es besser aussieht. Perfekter Übergang, Hannes, mit dem Unentschieden. Es ist ein relativ spektakuläres Unentschieden, hat es gegeben gestern Abend. Über das muss auf jeden Fall gesprochen werden. Der BVB hat gastiert beim Fußballclub St. Pauli. Wilder Ritt, wildes Spiel. Ich habe es geschaut mit einem guten Freund und treuen Hörer der Dreierkette VBH, Brusse, und wir haben bei Tante Käthe geschaut.
Oh.
Also normalerweise, ich ordne das jetzt, ich mache jetzt mal den Hannes und lege einen Monolog einfach los. Normalerweise würde man ja sagen, war das ein relativ eindeutiger Spielverlauf. Dortmund war über die meiste Zeit die bessere Mannschaft. Das stand eigentlich auch relativ ungefährdet. 3-1 für Dortmund. Und dann, und damit schließt sich der Kreis zum Beginn der Folge, dann macht sich auf einmal ein Mensch, stellt sich auf einmal in den Mittelpunkt des Geschehens, der normalerweise eigentlich unauffällig sein sollte, und zwar der Schiedsrichter. Dann kam es nämlich die Situation mit dem jungen Verteidiger, Mané übrigens, dachte ich mir schon, Sadio Mané hätte umgeschult, der vermeintlich seinen Gegenspieler gehalten habe im Strafraum, und die Folge dessen daraus war, nach VAR-Prüfung, dass es einen Elfmeter und eine rote Karte gegeben hat. Habt ihr die Situation gesehen?
Ja, leider noch nicht. Ich kann es nicht bewerten.
Hannes, was ist denn dein Take dazu?
Ich finde, der Schiedsrichter hat die härteste Entscheidung getroffen, die er hätte treffen können. Hätte er eine gelbe Karte gegeben und keinen Strafstoß, oder den Strafstoß und keine doppelte Bestrafung, hätten wir es auch okay gefunden. Also auf dem gesamten Möglichkeiten-Spektrum hat er sich dazu entschieden, das Krasseste zu machen. Ich bin der Meinung, dass es ein Foul ist. Also ja, dem will ich nicht widersprechen. Aber dass der Spieler dafür vom Platz fliegt, das finde ich sehr krass, weil dann hast du auch gemerkt, wie du gesagt hast, das war der Knackpunkt. Also das war der Moment, wo das Dortmunder Spiel wirklich in sich zusammenbrach. Und dann hatten ich darf Hamburger sagen, weil ich komme ja aus Hamburg, hatten die ein bisschen Wind in den Segeln. Aber ich finde es sehr hart, aber einigermaßen nachvollziehbar.
Ja, es ist halt, ich bin da voll und ganz bei dir, es ist einigermaßen nachvollziehbar, aber es ist, wie du auch schon gesagt hast, unnötig hart, weil er damit halt einen immensen Einfluss auf den Spielverlauf genommen hat. Also vor allem irgendwie, wir saßen dann so mit ein paar Leuten am Tisch und so jeder, der hat so irgendwie fragend in den Raum geworfen, was ist denn jetzt hier mit dieser Doppelbestrafung? Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Und da war sich irgendwie jeder unsicher, was ist jetzt los? Und also mit viel Wohlwollen kann man in dieser Situation einen Foul sehen. Aber beileibe keine rote Karte. Und die Erklärung ist ja am Ende des Tages auch wieder gewesen vom Schiedsrichter, naja, wenn er das Foul gibt, dann muss er eine rote Karte geben, weil dann ist es eine Notbremse. Und das macht für mich keinen Sinn, weil also das eine Foul ist doch nicht gleich das andere Foul, zumal meiner Einschätzung nach jetzt nicht unbedingt gegeben war, dass der Angreifer von Pauli wirklich an den Ball kommt, auch wenn dieses leichte Halten nicht da gewesen wäre. Also am Ende des Tages viel zu harte Entscheidung und auch an dieser Stelle muss man sagen, es wäre für mich keine klare Fehlentscheidung gewesen, wenn es eben laufen hätte lassen. Und da muss man wieder sagen, VAR-Auslegung schwierig, weil eigentlich darf er ja nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist.
Der VAR, er beschäftigt uns auch in dieser Saison.
Ja,
das war
abzusehen. Ich wollte da kurz einhaken. Natürlich ist es schade, dass der Schiedsrichter so entscheidet für den also gegen den BVB. Aber ich finde, als Dortmund sollte das nicht eine Excuse sein, gegen Pauli nach einer 3-1-Führung zwei Punkte liegen zu lassen.
Absolut nicht. Das war auch nicht meine Absicht.
Ja, aber ich finde, wir waren gerade ein bisschen zu lenient mit dem BVB. An sich ist es der Moment, wo die erfahrenen Spieler sagen so, hey, okay, Leute, komm, noch 6-7 Minuten, das bringen wir jetzt nach Hause. Natürlich ist es scheiße, aber wir sind der BVB, wir haben uns selber vorgenommen und oft genug in Interviews gesagt, dass Bayern nicht so easy Meister wird. Deswegen rocken wir das jetzt. Und dass sie dann halt mit einem Punkt statt drei nach Hause gehen, ist ein bisschen Selbstschuld.
Ja.
Ich würde gerne zwei Zitate bringen, Thema BVB.
Das eine von meiner Zitat. Mama und das andere von deiner Mama.
Erstes Zitat, wenn es den BVB nicht schon gäbe, müsste man ihn erfinden. Und eben das Zweite, das kennt ihr schon, das war eben, dass sie der Vergleich von Marie von den Bänken mit der SPD, also einem eigentlich eine große Vergangenheit, legendäre Erfolge, gefolgt von katastrophalen Personalentscheidungen, die zu Substanzlosigkeit und Selbstüberschätzung führten. Ein paar gute Spieler können das Mittelmaß im Kader nicht überstrahlen. Und ich finde, ehrlich gesagt, dieses Zitat trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Es ist halt ein total unberechenbarer Club. Es wird wahrscheinlich wieder jetzt eine katastrophale, also Hyperreaction mal wieder, ein erster Spieltag. Es wird eine schwierige Hinrunde, eine unberechenbare Hinrunde folgen und dann vielleicht eine gute Rückrunde, wo sie dann wieder Platz 4 werden. Also es tut mir leid für die BVB-Fans, weil es ist, glaube ich, echt so ein bisschen immer mit Ansage.
Ja, aber das war jetzt, hättest du jetzt ansonsten eine vielversprechende Saison erwartet von Dortmund? Also die Transfers lassen es ja eigentlich nicht vermuten.
Nee, aber man kann das ja auch ändern, indem man Transfers abschließt. Also es ist ja nicht so, dass der BVB eine Transfersperre hat. Man kann ja auch, sage ich mal, vielversprechende Spieler verpflichten. Das tun sie aber anscheinend irgendwie nicht. Ich habe jetzt aber gelesen, sie haben in der Abwehr nachgesorgt und natürlich wird jemand wie Reisen verletzt und solche Sachen, ein bisschen Personalsorgen natürlich. Ich möchte das jetzt auch nicht schmälern, aber es ist auch irgendwie so, man hat das Gefühl, der BVB geht irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger bewusst in den Untergang, habe ich immer wieder das Gefühl. Ich weiß nicht, ob Kovac das noch rumreißen kann, wir werden sehen, aber es sieht nicht so toll aus. Auf der anderen Seite, man muss immer vorsichtig sein, man muss einfach auch mal St. Pauli loben, die machen es halt einfach auch gut.
Ja, gehe ich mit.
Sie haben es dann gut gemacht, ab dem Moment, absolut, sie haben es dann auch gut gemacht. War auch ein geiles Tor, das 3-3, also Pauli hat sich auch zu keinem Zeitpunkt versteckt gegen den BVB und die waren eigentlich, ich habe es gerade schon gesagt, über große Strecken war Dortmund überlegen, aber jetzt nicht in einem krassen Ausmaß, wie man es erwarten könnte bei der Paarung. Also ich glaube auch, mark my words, dass Pauli keine schlechte Saison spielen wird dieses Jahr, aber andernfalls erinnere ich auch trotzdem, wenn Brian schon vom Untergang vom BVB spricht, erinnere ich auch immer sehr gerne an meinen Hot-Take, dass Dortmund in den nächsten 10 Jahren mindestens einmal absteigen wird.
Ja, an der Stelle kommt eigentlich immer von mir und von Noah ein bisschen Support für den BVB mit dem schönen Lied. Wir sind alle am
Bossigplatz.
Ja, aber dadurch, dass das wirklich eine schwache Leistung war, denke ich, müssen wir es diesmal nicht zu Ende singen. Ich wollte nur sagen, ich finde nicht, dass der BVB sich bewusst in den Abgrund manövriert, sondern ich habe das Gefühl, die sind immer wieder selber überrascht. Also ich habe irgendwie ich weiß nicht, wo ich das Gefühl habe, am Anfang der Saison sind die immer so selbstsicher. Weißt, wie bei dieser ICP-Klausur im zweiten Semester. So wie ich in diese Klausur gegangen bin, gehen die in die Saison. Weißt, ich dachte auch, Junge, ich habe so gelernt, ich schreibe eine 1-0 und dann kam eine 3-0 oder eine 3-3 zurück, wo ich dachte, Und so ist es beim BVB. Am Anfang kloppen die immer irgendwelche Sprüche und dann landen sie in der Hinrunde auf Platz 9 und dann heißt es so, hä? Wie mit dem, mit der Kraft der Freundschaft kann man keine Spiele gewinnen. Also da sind noch einige Sachen, die Kovac noch erledigen muss.
Ja, ich finde, du hast, ich meine, aber das ist ja der Punkt, das ist ja diese Selbstüberschätzung und auch ein bisschen so diese Art von Aki Watzke, der sich immer noch 2015 wähnt irgendwie. Das ist halt Quatsch. Und ich weiß nicht, also es ist ja wirklich sehr, sehr gut, man kann es sehr gut sehen, seit dem Abgang von Michael Zorc geht's bergab, vor allem was gerade diese Transfers angeht. Und da hat, muss man einfach sagen, Markus Krösche und die Eintracht, da kochen die halt mittlerweile und haben das, haben da Dortmund total abgelöst als Entwicklung von jungen Talenten. Und das hat Markus Krösche, ich habe ein Video gesehen, nochmal, da gibt es das Zitat von Markus Krösche. BVB war lange, es gibt ja diese Endvereine, das sagt so Markus Krösche, ne? Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Endvereine.
So. Die Spitze der Pyramide.
Genau, die Spitze der Pyramide, und es gibt Zwischenvereine. Und Dortmund war lange Zeit ein Zwischenverein, der, sag ich mal, dafür gesorgt hat, dass die krassen Talente, Haaland, Sancho, damals Sancho, Bellingham, entwickelt werden und teuer verkauft werden. Und diese Zwischenvereinsmechanismus, diesen Zwischenvereinsmechanismus, der hat der Eintracht mittlerweile weggeschnappt in der Bundesliga, dem BVB. Und das ist eine Riesengefahr für den BVB und wird dafür sorgen, tatsächlich, dass sie auch unerfolgreicher werden.
Aber würdest du infolgedessen deiner These dann Transfers wie Johnny Burkhardt oder Ritz Doan als Talente bezeichnen, die noch weiter nach oben gehen werden?
Ja, aber jede Mannschaft braucht ja auch, sag ich mal, gewisse Säulen, die auch Bundesliga-Erfahrung haben oder Erfahrung in der Top-Ligen haben. Aber es ist doch so, jetzt hat der Dortmund auch, die haben ja auch solche Transfers gemacht, aber sie haben auch eben junge Spieler verpflichtet, die sie teuer verkauft haben. Und das sehe ich momentan gar nicht mehr. Und das ist eben, der Markus Krösche von Dortmund war Zorc. Und der ist nicht da. Und der ist weg. Und ist scheiße. Und das ist scheiße für Dortmund. Ja. Du hast halt einen super, sehr unkreativen Sportdirektor mit Sebastian Kehl, der vielleicht aber auch einfach, keine Ahnung,
du, das eingeschränkt wissen ist. Wir nicht. Vielleicht ja. Ist die Küche auch sehr kreativ eingerichtet.
Das ganz, ich habe keine Ahnung, was die für Pfanne kaufen, aber wir müssen uns mal irgendwie einladen lassen in diese Kantine, weil für 6 Mio eine Küche umzubauen, das muss schon geil sein.
Das passt halt perfekt gerade rein in diese Kritik, dass halt da einfach nicht gekocht wird auf dem Transfermarkt. Und ich finde schon, was?
Das war ein bildlicher Vergleich aus der Hölle.
Das war krass, ja. Aber ich weiß nicht, ob es für zwei Vereine Platz gibt in der Bundesliga, die junge, sehr, sehr gute Spieler weiterentwickeln und an die Endvereine verkaufen. Ich weiß es nicht, ob es dafür Platz gibt.
Das war ja mit Leipzig ganz kurz der Fall.
Ich glaube, dass Dortmund...
Sorry. Spricht einer von euch beiden, ich wollte euch nicht ins Wort fallen.
Rede.
Ich wollte sagen, das war doch ganz kurz, wenn du bedenkst, so mit dem VfL Wolfsburg der Fall, als sie De Bruyne für so unfassbar viel Geld abgegeben haben.
Ja, aber das war nicht langfristig genug.
Das war ein Leipzig. Einzelfall.
Ja. Leipzig hatte das ja auch.
Ja, aber Leipzig ist ja auch nochmal...
Timo Werner, Nkunku.
Ja.
Cesko könntest du jetzt auch mit da reinnehmen. Also es gab da schon ein paar Spiele,
ja,
die dann für viel Geld in die Top-Mannschaften gewechselt sind.
Aber Leipzig ist ja nochmal ein Spezialfall durch die Verbindung mit den anderen Red Bull-Vereinen.
Okay, ja.
Das ist nochmal ein bisschen spezial. Und da ist ja auch gerade tatsächlich ja auch das alles im freien Fall, seit Ralf Rangnick weg ist. Und da hatte ich mir auch mal die Frage aufgeschrieben, wie sehr hängen solche Systeme an? Also wie sehr ist es der Verein, die Struktur, Vereinsstruktur, die dazu führt, und wie sehr ist es die Person? Und ich würde sagen, in vielen Fällen ist es dann doch ein oder zwei Personen, die ein extrem wichtiges Puzzleteil sind dafür, dass diese Vereine erfolgreich werden. Und Markus Krösche ist mit Sicherheit einer für Frankfurt und Michael Zorc war es für Dortmund.
Der Stellenwert von Personen und Persönlichkeiten bei Transferentscheidungen, Transferverpflichtungen, er wurde ja spektakulär uns allen vor Augen geführt bei der Entscheidung von Flo Wirtz, ob er jetzt nach München geht oder nach Liverpool. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du halt, wenn du halt so einen krummeligen Alten im Tegernsee sitzen hast, ist das halt was anderes, als wenn du da in Liverpool bist.
Können wir kurz, ganz kurz noch festhalten, dass Max Eberl den FC Bayern hasst? Ich weiß nicht, ob er auf der Börse irgendwie die Aktie, also die es nicht gibt, aber shorten möchte. Oder ob er irgendwelche Langzeitwetten verloren hat, aber der Typ hasst den FC Bayern. Wollte ich nur noch mal festhalten. Kann sein, dass jetzt in den letzten 8 Tagen des Transfermarkts er sich irgendwas aus dem Hut zaubert, irgendwas aus den Fingern saugt, aber aktuell ist meine These, dass er diesen Verein hasst. Aber ja, Walle, sorry, an dich rüber. Ich weiß nicht, in was du rübergehen möchtest, aber es gibt schon so ein, zwei Themen, die noch sehr interessant sind.
Ja, ich weiß, es gäbe noch ein, zwei Themen, die sehr interessant sind. Ihr wollt noch über die Premier League sprechen, ich wollte noch über Schalke sprechen. Jetzt haben wir aber schon eine Stunde drei auf der Uhr und eigentlich ist eine Stunde immer unsere magische Marke. Lass uns das doch für nächste Woche aufheben. Ich kann ja einen ganz kurzen Satz einfach nur sagen, es macht wieder Spaß, Schalke-Fan zu sein. Ich gucke das wieder ganz gern und ansonsten würde ich sagen, runden wir die ganze Nummer hier ab, indem ich euch frage, habt ihr Bock bekommen auf Bundesliga oder was hat das Wochenende jetzt mit euch gemacht?
Ja, schon sehr großen Bock, muss ich sagen. Hat echt wieder Spaß gemacht.
Ich finde, es ist einfach schön zu wissen, dass man eine Beschäftigung am Wochenende hat. Nee, ja, das ist.
Brian hat endlich wieder eine Ausrede mehr, um am Wochenende nicht an seiner Masterarbeit weiterzuarbeiten.
Ja, absolut, absolut.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Konferenz mehr gibt. Also, dass einige Kneipen keine Konferenz haben, weil sie keine Zone haben. Und
ach, das
ich
natürlich
auch keine Konferenz habe. Aber das, ja, ist jetzt halt ein Umstand. Ansonsten kann ich nämlich auch sagen, ich habe nämlich auch echt Bock wieder auf die Bundesliga. Und wie sehr wir Bock wieder auf die Bundesliga bzw. auf Fußball allgemein haben, das zeigen wir euch jetzt anhand unserer Matches of the Week. Brian, hast du einen Bumper gebaut?
Nee, mache ich später.
Okay, wunderbar. Dann sag uns doch mal, welches Spiel darf man nächste Woche nicht verpassen?
Also, das ist eigentlich recht einfach, weil nächste Woche am Sonntag spielen Liverpool gegen Arsenal. Und das wird sicherlich ein entscheidendes Spiel um die Meisterschaft am zweiten Spieltag. Nein, aber das wird sicherlich sehr spannend. Beide Vereine, also Arsenal sehr gut gestartet, Liverpool eher nicht so gut gestartet in die neue Saison. Mal sehen, ob sich Wirtz dann beweisen kann.
Absoluter Easy Call, das stimmt tatsächlich. Hannes, hast du was Spektakuläres dabei?
Ich habe ein bisschen was für Fußballromantiker und ich bediene ein bisschen meine Latino-Seite. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber mein Herz schlägt ja zu 99,9% für den FC Bayern München und diese 0,01, die noch offen bleiben, sind für den Deportivo Quito. Deportivo Quito kannst du vergleichen mit Nottingham Forest ein bisschen. Wir waren mal in Ecuador brutal stark, haben Jahr 2008 und 2009 die Meisterschaft geholt und dann ist in der Halbzeitpause von einem Spiel in der Copa Libertadores der Vorstand zurückgetreten und mit dem Geld des Vereins abgehauen. Der Verein ist 2009 zwangsabgestiegen in die Regionalliga und dann ging es immer weiter runter, also wirklich weit, weit unten, sodass die mittlerweile gegen Kumpels von mir gespielt haben, die für ihre Unimannschaft gekickt haben. Also Deportivo Quito war fast schon weg. Vor 3 oder 4 Jahren sind 2 ecuadorianische Schauspieler in diesen Verein eingestiegen und haben gesagt, so, hey, wir lieben diesen Verein, unser Papa auch, wir buttern da ein bisschen Geld rein, halten uns aber raus. Also ihr, die ein bisschen Ahnung habt, macht was mit unserem Geld. Und jetzt sind sie so weit, dass sie am Samstag im Pokalfinale stehen. Und mit diesem Pokalsieg könnten sie sich ein Ticket für unsere Relegation holen, wieder in die zweite Liga aufzusteigen. Ist alles ein bisschen kompliziert. Aber
sehr geil,
Deportivo Quito gewinnt, sind sie wieder auf dem Weg in die zweite Liga.
Wann kann man das
wo schauen? Man kann das am Samstag über, ich weiß nicht, die letzten Spiele haben sie über Insta Live gezeigt, aber jetzt machen sie wahrscheinlich YouTube Live. Aber es ist geil. Wirklich krass, Deportivo Quito hat eine Fanbase, da kommen ins Stadion zwischen 12.000 bis 20.000 Leute und bei den anderen Mannschaften auf dieser Höhe kommen halt so 600, 800 Menschen. Deswegen, also es wird dem ecuadorianischen Fußball sehr, sehr gut tun, wenn Deportivo Quito wieder hochkommt.
Kommst du aus nice. Ecuador?
Ja,
bin. Ja, ich wollte gerade sagen, Hannes hat es Gott sei Dank nochmal geschafft, einmal unterzubringen. Ja,
ich dachte jetzt hier, ihr zwei Fußballromantiker, so eine Geschichte gefällt euch doch bestimmt.
Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also das hat auf jeden Fall den langweiligen Call von Brian wieder wettgemacht. Ich habe euch direkt 2 Empfehlungen mitgebracht. Einmal, völlige Unverständnis, dass keiner von euch daran gedacht hat, Freitagabend Hamburg-Derby. HSV gegen Pauli, also das stark. Ist auf jeden Fall sehr geil. Damit verbunden, die absolute Empfehlung habe ich jetzt in den letzten 1,5 Tagen komplett durchgebinged. In der ZDF-Mediathek, Always Hamburg, hat ein Kamerateam über, glaube ich, 2 Jahre den HSV begleitet. Mit Aufstieg dann am Ende des Tages, also wirklich, wirklich sehr empfehlenswert. Und eigentlich auch Hamburg, krass, wie man das vergessen hat, was das für ein Riesenverein ist
absolut, in der
Zweitliga. Deshalb, schaut es euch mal an, das ist wirklich sehr cool, sehr kurzweilig, ganz spannend. Eine Folge widmet sich auch ganz der Damenabteilung vom HSV. Also wirklich sehr, sehr cool und vor allem lernt man so ein bisschen Merlin Polzin noch ein bisschen besser kennen. Krasser Typ, wirklich.
Ja, ich habe dies auf jeden Fall noch auf meiner Watchlist und ich habe noch eine andere kleine Empfehlung. Ich empfehle jedem, und auch euch und auch mir morgen die Zusammenfassung von Dresden gegen Bielefeld zu schauen.
Hä, wieso?
Sag ich mal.
Das stimmt. Mehr als da. Ist da was passiert?
Da können wir, ja eben, da müssen wir jetzt schon sehr, sehr liebe Grüße noch rausschicken.
Ja, ich bin wirklich mit einem Grinsen in die Folge gegangen, weil kurz davor hat unser letzter Gast, Luca, in der 90. plus 10 ein Fallrückzieher-Tor zum 2:1 gemacht.
Wahnsinn.
Tor des Monats, auf jeden Fall mindestens.
Also wenn der das Tor des Monats gewinnt, dann haben wir hier einen Todesmonatspreisträger im Podcast gehabt.
Ja, das ist, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Nein, ich hab mich auch einfach sehr gefreut, weil er auch noch nicht so viel gespielt hat und dann so eine Aktion, das ist natürlich Gold wert.
Captain? Doch, oder?
5 Minuten vor Schluss.
Er ist Captain von Dresden, oder nicht?
Nee, er ist nicht Captain. Nee. Er kam in der 85. Minute rein und vor allem das lustige Konrad Faber-Vorlage, der ist ja auch ein ehemaliger Freiburger und sehr lustig.
Ja, also da an dieser Stelle wirklich sehr, sehr liebe Grüße nach Dresden. Das seid ihr von Herzen gegönnt von uns dreien und an alle da draußen, die Folge noch nicht gehört haben. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, die wir hier produziert haben. Sehr, sehr große Empfehlung. Sehr, sehr spannender und kluger und auch echt sehr, sehr netter Typ. Ja, und
ein sehr ehrlicher Einblick hinter den Kulissen des Profisports, falls wir hier nochmal die Werbetrommel trommeln müssen. Sehr empfehlenswert. Ich glaube auch von uns dreien unsere mitbeste Performance im Podcast.
Aber muss ich auch mal selber loben.
Viel zu selten, muss ich eigentlich sagen.
Schon, macht ihr sowieso. Hey, macht Walle nie schon im ersten Satz. Ding,
muss ich sagen, so dieser Podcast, wir machen das ja echt schon lange. Und ich muss sagen, heute wieder, ich dachte mir so, 18 Uhr, hier wieder Laptop aufklappen. Ich will Bundesliga schauen. So, ich kann mir auch die Klöten kratzen. Aber jetzt macht es nach einer Stunde und 10 Minuten, macht es einfach wieder Bock. Und deswegen Lob an uns, dass wir das so lang machen.
Das Schöne am Podcast ist, Hannes, du kannst auch während der Aufzeichnung deine Klöten kratzen. In diesen Worten möchten wir euch in die Woche schicken. Genießt die Woche, genießt den Fußball. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. In welcher Konstellation, müssen wir mal schauen. Ich glaube, der liebe Brian geht in den Urlaub, hat er auch recht. Ein bisschen Erholung ist wichtig. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden. Hat wirklich Spaß gemacht.
Jungs, ja, schönen Abend noch.
Macht's gut, Jungs. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.